Und in dem, fürs, in so einer Republik kommen jetzt diese Integrationsfragen auf. Das machen wir mal am Punkt. Zu dem Hauptton, den ich jetzt gerade angeschlagen habe, komme ich irgendwann spät zurück. Erstmal stellen wir uns noch ein bisschen naiv, verfolgen wir die Diskussion, wie sie in der Öffentlichkeit geführt worden ist, und schauen mal drauf, was hat man denn so gemeint bei der Vorstellung, da liegt ein Integrationsdefizit vor, da muss mehr getan werden. Wir können nicht, uns auf Dauer nicht damit abfinden, dass ein Teil des Volkes nicht gescheit integriert ist. An wen hat man denn gedacht, wenn man sagt, da sind welche nicht gescheit integriert? Naja, man weiß ja, an wen gedacht wird. Gedacht wird an Ausländer, Migranten, oft an Jugendliche mit Einwanderungshintergrund, an Jugendliche, die in den jeweiligen, meistens Elendsvierteln der Großstädte leben, in denen dann selber lauter Einwanderer leben, Ghettos, die keine Berufe haben, arbeitslos sind, von Sozialhilfe leben, die aus den Schulen rausgeflogen sind oder keine gescheiten Schulabschlüsse haben. Was sind das für Leute? Das sind Leute, die in dieser Republik nicht gebraucht werden. Es gibt keinen Bedarf nach ihnen. Wir haben, man zählt, wie man halt zählt, 3 Millionen oder doppelt so viel. Ist auch ganz egal. Es gibt für einen Teil der Bevölkerung in dieser Republik keine Gelegenheit zum Geld verdienen. Keine materielle Existenzgrundlage. In manchen Fällen ist es ausdrücklich so, dass sind die Eltern hergeholt worden als Arbeitskräfte, steht übrigens in den Zeitungen im Augenblick, dass sind die Eltern hergeholt worden als Arbeitskräfte für diese groben Industrien wie Stahlindustrie oder Straßenbau oder irgend sowas. Und inzwischen sind viele dieser Arbeiten so rationalisiert, dass es diese Sorte Arbeitskräfte nicht mehr braucht. Die Eltern selber sind arbeitslos geworden, die Jugendlichen sind arbeitslos. Sie sind kapitalistische Überbevölkerung. Damit es mal als Dogma auch irgendwie deutlich wird, das ist schon was Irres, dass man in einem Land oder auf der ganzen Welt überhaupt sagt, da gibt's zu viele Menschen. Zu viele Leute. Da merkt, wenn so gedacht wird, wird eins deutlich. Denen, die so reden, ist völlig klar, dass sich nicht die Wirtschaft in ihrer Größe und wie viel da gemacht werden muss und wie viel es da zu tun gibt, nach den Menschen richtet, sondern dass sich die Menschen nach der Wirtschaft zu richten haben. Wenn es zu viel Menschen gibt, dann ist die Messlatte zu viel Menschen für die Wirtschaft. Die Wirtschaft braucht sie nicht, also haben sie keine Existenzberechtigung. Und jetzt kriegen die Ausländer, die arbeitslos sind, jung und alt, kriegen den Vorwurf gemacht, ihr seid nicht integriert. Weil und wenn die kapitalistische Wirtschaft sie nicht braucht. Schöne Vertauschung von Ursache und Wirkung. Es gibt keinen Bedarf nach ihnen, deswegen sind sie arbeitslos. Und jetzt wird ihnen in ihrer Arbeitslosigkeit gesagt, ihr seid nicht integriert. Ihr taugt nichts. Solche Anschuldigungen berufen sich dabei immer auf das Faktum der Konkurrenz. Sie berufen sich darauf, dass in dieser freien Gesellschaft die Auslese ja tatsächlich immer darüber stattfindet, dass jeder Einzelne sich als Bewerber um Posten, als Bewerber um Arbeitsplätze anbieten muss und anbieten darf. Und dass er mit seinen Qualifikationen und seiner Arbeitsbereitschaft, vielleicht auch seiner Billigkeit, konkurrieren darf um Arbeitsplätze. Dass also die Unterordnung unter dem Bedarf der Wirtschaft, dass die Unterordnung unter das Kriterium der Brauchbarkeit für die Wirtschaft als betätigte Freiheit der Bewerber existiert. Das wird immer gern zum Argument dafür genommen, zu sagen, naja, seht ihr, ihr habt doch eure Chance gehabt. Ihr hättet euch doch auch bewerben können. Und wenn ihr euch beworben habt und habt nichts gekriegt, ihr hättet halt auch bessere Qualifikationen vorweisen müssen. Dann hättet ihr die Chance gehabt. Und man muss zugeben, da ist ja sogar was dran. Es stimmt ja auch. Es ist bloß die alberne Umdrehung, dass der absolute Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft, der hängt nicht davon ab, wie viel Leute sich bei ihnen anmelden und wie gut die qualifiziert sind und wie sehr sie sich alle anstrengen. Der wird nicht mehr dadurch, wenn sich alle mehr anstrengen. Die 3 oder 5 Millionen Arbeitslose, je nach Zählung, die gibt's, ob die sich mehr anstrengen oder weniger anstrengen. Dann aber ist schon klar, dass es natürlich die am schlechtesten Qualifizierten trifft, die am leistungsschwächsten, die Kranken, die dann ausgelesen werden von den Personalbüros. Dann kann man wieder sagen, naja, du bist arbeitslos, weil du bist ja leistungsschwach. Mag ja sein, dass der Mensch, der da ausgesondert wird, leistungsschwach ist im Vergleich mit einem anderen. Die individuelle Anstrengung entscheidet schon darüber, wer aus dem Kollektiv der Bewerber genommen wird und nicht genommen wird. Dass aber 5 Millionen übrig bleiben oder 3 Millionen übrig bleiben, das hängt mit der Anstrengung der Bewerber nicht zusammen. Also eine schöne Umkehrung. Mit dem Argument, ihr kennt es, wenn es in der Zeitung steht, ja, da immer wieder kann man das lesen, wieder sind die am schlechtesten Qualifizierten die Masse der Arbeitslosen. Leute lernt was. Ja, was ist denn, wenn sie alle was lernen? Dann sind wieder die am schlechtesten Qualifizierten die Arbeitslosen, aber deswegen werden sie nicht mehr und nicht weniger. Umgekehrt, wenn mehr Leute gebraucht würden, dann wären die Leute, die jetzt als unnütz gelten, als unbrauchbar gelten, dann wären sie brauchbar, wenn mehr gebraucht würden. Und umgekehrt, wenn weniger gebraucht werden, werden Leute, die heute als brauchbar gelten, morgen unbrauchbar. Dann kann man ihnen wieder den Vorwurf machen, ihr seid ja auch unbrauchbar. Insofern ist dieser Umstand, dass bei uns die Selektion über die Freiheit der Bewerber läuft, wirklich als individuelle Konkurrenzanstrengung, ist eine Riesenfalle, weil das ist der Hebel, mit dem man die Leute für die Resultate verantwortlich macht, die in einer Hinsicht ja wirklich dafür verantwortlich sind. Nämlich in der Entscheidung darüber, wer aus dem Kollektiv der Bewerber unten durchfällt. Aber dass immer dieselbe Zahl unten durchfällt, bei einem gegebenen fixen Bedarf des Kapitals nach Arbeit, das ändert die Anstrengung der Individuen nie und nimmer. Das lässt sich durch die Anstrengung der Individuen nie und nimmer ändern. Jetzt wenn wir weiterreden über das, was fällt jetzt denen, die sagen, da sind welche nicht gut integriert, man muss was tun, damit sie integriert werden, als absolut hinderlich auf. Eigentlich fällt ihnen die subjektive moralische Reaktion derer, die durch den Rost gefallen sind, die fällt ihnen auf als, das ist die Ursache, warum sie durch den Rost fallen. Es stimmt ja, dass Menschen in der Konkurrenzgesellschaft, wenn die Schule zum Beispiel ihnen schon klar macht, du gehörst eh zu denen, die die schlechtesten Noten kriegen, dass die sich nicht mehr anstrengen, dass die Schule abschreiben. Es stimmt ja, dass wenn die Schule über den Schüler bloß noch negative Urteile produziert, dann akzeptiert der Schüler das Urteil der Schule über sich nicht mehr. Und in der Hinsicht muss man sagen, sind gerade die, von denen man sagt, die sind schlecht integriert, oder auch die, von denen man sagt, die sind schlecht integriert, gerade in der Hinsicht sind sie bestens integriert. Sie benehmen sich als moderne Konkurrenzsubjekte. Und wenn die Instrumente der Konkurrenz für sie nichts taugen, dann verweigern sie den Instrumenten der Konkurrenz die Anerkennung. Ja, dann pfeifen sie auf die Schule, dann schmeißen sie die Lehre. Dann verwahrlosen sie vom Standpunkt der Arbeitstugenden aus gesehen. Was sie auch können, wie die Guten, gut integrierten, die zum bürgerlichen Konkurrenzsubjekt gehörende psychologische Selbstbejahung. Ja, du brauchst das Selbstbewusstsein. Ja, man kriegt auch so einen Blödsinn gesagt, man bräuchte das Selbstbewusstsein. Man kriegt manchmal gesagt, man hätte ein zu schwaches Selbstbewusstsein. Und man meint, niemand meint wirklich, was Selbstbewusstsein ist, nämlich, dass man die Welt kennt oder die Welt betrachtet und die nicht mit sich selber verwechselt. Dass man weiß, wenn man was weiß, das ist ein Fenster und das bin nicht ich und ich bin was anderes als das Fenster. Das ist ein Bewusstsein von mir. Aber in dem Sinn meint ja niemand Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein wird gemeint, du musst Ja zu dir sagen, du musst stolz auf dich sein. Du musst dich bejahen, sonst bringst du nichts zusammen. Und dieser Blödsinn, dieses psychologische Stolzwesen, na, das können die Ausgeflippten gerade so wie die gut Etablierten. Die gut Etablierten sind halt stolz auf ihre Abiturnoten. Und die Ausgeflippten, die suchen sich andere alternative Felder ihres Stolzes, ihrer Selbstbejahung, legen ihre Ehre in allen möglichen Schrott, der natürlich vom Standpunkt des erfolgreichen Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft aus lächerlich ist. In Tattoos, in Kleidung, in Macho-Gehabe und sind jederzeit bereit, für ihre Ehre in ein Kämpfchen einzutreten. Weil das ist die größte Wahrheit der Ehre, dass man sich für sie, für das Selbstbild, das man von sich macht, sich Respekt verschafft. Das alles sind Reaktionen der Erfolglosen auf ihren Misserfolg. Und zwar gerade Reaktionen, die von großer Integriertheit zeugen, denn Reaktionen, die genau zur Psychologisierung des bürgerlichen Individuums passen und gehören. Diese Reaktionen jetzt, die ergeben dann schon das Bild von Leuten, die halt das Bild von Lumpen. Und jetzt dreht sich alles um und jetzt wird das Resultat, die Reaktion, die die Menschen auf ihren Misserfolg in der Konkurrenz zeigen, das Resultat wird ihnen als, das ist der Grund, warum du keinen Erfolg hast, hingerieben. Die Leute sind weg, die sind verkehrt, ihnen fehlen die Konkurrenztugenden, die Tüchtigen haben. Fleiß, Durchhaltevermögen, Disziplin oder, was jetzt der Sarrazin gemacht hat, Intelligenz. Die sind halt nicht intelligent, die sind dumm. Es ist interessant zu sehen, dass Leute wie dieser Sarrazin mit diesem Argument, mit dieser Beschuldigung gut verstanden werden. Deswegen nämlich, weil all die anständigen Normalen die Welt wirklich genauso auf dem Kopf stehend sehen wie der Sarrazin auch. Die Konkurrenztugenden sind der Grund des Konkurrenzerfolgs. Ja, ich habe es vorhin zu unterscheiden versucht. Jeder, der hier was werden will, muss Konkurrenztugenden zeigen. Ob das zum Erfolg führt, ist eine ganz andere Frage. Aber dieser Standpunkt, der ist den Einheimischen, den gut Etablierten, den gut Integrierten, total drauf. Erst muss man die Konkurrenztugenden sich zu eigen machen. Man muss eigentlich die Konkurrenztugenden befolgen, ohne Rücksicht auf den Erfolg. Nicht quasi, wie viel Fleiß muss ich zeigen, damit ich folgendes Resultat erreiche. Keine Zweckrationalität auf dem Feld, sondern eine unbedingte Haltung. Fleißig muss man unbedingt sein, pünktlich muss man unbedingt sein, ohne die Frage, was eigentlich davon abhängt, wenn man mal unpünktlich ist. Man muss sich das alles zu Lebensmaximen machen und nicht davon abhängig machen, ob es was nützt oder nicht. Nur dann kann man sich in dieser Welt behaupten. Ja, dieses immer wieder aufstehen, wenn man auf die Nase gefallen ist. Nie aufgeben. Sich immer wieder neu bewerben, wenn man abgelehnt wird. Sich immer wieder neu frisieren und sauber gewaschen antreten. Neu qualifizieren und so zu. Diese das muss eine Grundhaltung sein und kann nicht und darf nicht praktisch wie ein Mittel zum Zweck eingesetzt und nicht eingesetzt werden, je nachdem, wie viel Nutzen man sich davon verspricht. Diese Haltung, die ist den ganzen Etablierten total geläufig. Und jetzt entdecken sie die anderen. Denen fehlt's an den Konkurrenztugenden, die es doch braucht, damit man hier was wird. Soweit so gut. Die schlecht integrierten Migranten, an die gedacht wird, sind eigentlich die armen Migranten. Es sind eigentlich die aus dem Arbeitsmarkt und aus den normalen Karrierewegen dieser Gesellschaft herausgefallen. Jetzt möchte man mal sagen, was hat denn das überhaupt mit Migranten zu tun?